Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM um 16 Uhr. Hier ist die Plattform auf der 102,6. Wie üblich Montag bis Donnerstag. Heute haben wir Donnerstag und heute haben wir zum Abschluss der Woche ein Thema, das eigentlich ja auch immer wieder diskutiert und besprochen wird. Das Stichwort heißt Nachhaltigkeit, wenn ich das so richtig schon im Vorgespräch im Kurzen verstanden habe. Darüber über Projekte, die zu diesem Thema im Kontext auch der VH Ulm oder Ulmer VH, ne, VH Ulm, laufen, spreche ich mit meinem heutigen Studiogast und das ist heute die Sefta Kaliskan. Sefta, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform.
Ja, hallo, ich freue mich.
Schön, dass du da bist. Wir sagen gerne, beziehungsweise sagen gerne vielleicht einfach kurz, dass es sehr kurzfristig war, dass du es ermöglichen konntest, hier heute bei uns noch in die Plattform zu kommen. Insofern bist du geschwind da hereingestürmt gekommen und wir machen spontan dann heute die Sendung. Ja, auf jeden Fall, ich habe schon angekündigt, du bist heute bei uns, aber die Hörer wissen, mein Name ist Michael Trost, die Hörer wissen jetzt noch nicht allzu sehr viel von dir. Wir machen sie, was immer hier in der Plattform machen, machen einfach eine kurze Vorstellrunde. Erzähl du doch in Kürze alles, was du denkst, was die Hörer so zu dir wissen sollten, damit man auch ein bisschen weiß, wer du bist, was du machst, wo du beschäftigt bist und wie du auch zu dem Themenkontext, um den es heute gehen soll, dann gekommen bist.
Ja, vielen Dank. Genau, der Dank geht auch an Simone Schliemann vom VH, die eine Weltkoordinatorin ist. Sie hat mich darauf hingewiesen, dass das ja eine gute Möglichkeit wäre, auch über die Projekte zu sprechen. Mein Name ist Helda Tschöschkan, ich bin Ulmerin, ich bin in Ulm aufgewachsen, war auf dem Kepler, was hier um die Ecke ist.
Was wir gemeinsam haben, darf man vielleicht auch gerne dazu sagen. Wir haben gerade festgestellt, dass wir eine gewisse parallele Phase am Ulmer Kepler-Gymnasium hatten.
Ja, die Schule, die ist schon so prägend. Und vom Kepler war ich dann im Nachbarland in Bayern, ziemlich lange in München. Ich habe dort Ethnologie studiert, interkulturelle Kommunikation und Politikwissenschaft, kam dann so in die Erwachsenenbildung im Bereich interkulturelle Verständigung. In diesem Bereich war ich tätig und bin jetzt seit so 6 Jahren in der Erwachsenenbildung und unterrichte Deutsch als Fremdsprache. Und mein Steckenpferd ist natürlich die Bildung zu politischen Themen, Gemeinschaftskunde. Das war auch mein Leistungsfach am Humboldt damals.
Ach ja.
Und von daher, ja, dieses gesellschaftliche Engagement, was passiert in der Gesellschaft, das hat mich schon sehr früh geprägt, gerade auch mit dem Migrationshintergrund, zwischen verschiedenen Kulturen zu balancieren und das zu verstehen. Und daher habe ich auch Gemeinschaftskunde in Ulm unterrichtet und finde es immer spannend, mit jungen Menschen politische Themen zu diskutieren und sie auch dafür zu sensibilisieren, weil das ist doch der Auftrag, dass Bürger selbstbestimmt sind und sich engagieren für was passiert. Und im Sinne einer wehrhaften Demokratie ist ein Staat daran interessiert, dass seine Bürger sich interessieren und nicht erwarten, dass es Vollzeitpolitiker regeln. Und deswegen freue ich mich, dass ich dann von Markus Rommes, der in Ulm als Dirigent, Chorleiter verschiedener Veranstaltungen immer auf die Bühne bringt, angesprochen worden bin zu den Projekten Nachhaltigkeit, der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, wo nächsten Monat am 21. November eine Veranstaltung im Kornhaus stattfindet und aktuell eben in 17 Laboren die verschiedenen UN-Ziele behandelt werden, in einem künstlerischen Austausch für ein Publikum, warum es wichtig ist, sich zu engagieren. Also es reiht sich ein in den großen Themenbereich, dass wir herausgefordert sind, die auch jetzt durch die Bundestagswahl wieder aktuell ist, dass wir unsere Zukunft aktiv mitgestalten.
Mhm. Heißt Zukunft mitgestalten, dass Sie zum Beispiel wählen gehen? Oder was meinst du jetzt damit, zum Beispiel konkret Zukunft mitgestalten? Also bei der Bundestagswahl habe ich ja die Chance, zwischen verschiedenen Parteien zu wählen. Da gestalte ich insofern mit.
Einmal das, ja. Also dass ich da als Bürger natürlich wähle, welche Partei am besten die Themen der Zukunft umsetzen kann, die guten Konzepte hat und dann natürlich auch seit vermehrt in den letzten Jahren diskutieren wir umso mehr, wie wir Klimaneutralität erreichen können, wie wir den CO2-Ausstoß reduzieren und globale Ungleichverhältnisse reduzieren können, mehr Chancengerechtigkeit haben für Jugendliche, Menschen mit Migrationshintergrund und für die arbeitende Bevölkerung. Also das ist eine ganze Bandbreite, die sowohl politisch ist, als auch wo jeder Einzelne auch gefordert ist, sich zu engagieren und sich zu bilden, dass er eine Meinung und eine Position haben kann.
Ja, weil du es gerade sagst, viele Themen, die auch diskutiert werden, hast du das Gefühl, dass das Bewusstsein für Themen der Zeit, eben auch für einen Begriff wie Nachhaltigkeit, wenn wir vielleicht auch gleich noch erläutern sollten, dass das Gespür oder die, wie soll man sagen, das Bewusstsein in der Richtung gewachsen ist oder auch eine gewisse zusätzliche Politisierung eingetreten ist, eben durch Themen wie jetzt Umwelt, die eben sichtlich sind, also CO2-Thema mit Erwärmung, die spürbar ist, mit Wetterumschwung, die durch Fridays for Future irgendwie dann auch mit thematisiert wurden, dass die Leute insgesamt mehr in diese Richtung Bewusstsein entwickeln, mehr vielleicht auch auf bestimmte Themen schauen, als noch vor 5 oder 10 Jahren?
Das auf jeden Fall. Also gerade wie du gesagt hast, seit 3, 4 Jahren jetzt mit Fridays for Future ist eben wirklich die Jugend auch sehr auf dieses Thema angesprochen worden und ist da sehr aktiv, weil ich habe auch darauf gewartet, dass ein Thema wirklich die Jugend fesselt und sie dafür dann auf die Straßen gehen. Und ich finde es wichtig, dass die Jugend, die jetzt heute auf die Welt kommen, in was für einer Zukunft leben sie? Also wir haben es ja schon aktuell, dass wir die letzten Jahre sehr heiße Sommer hatten und auch die Flüsse umgekippt sind oder kaum Sauerstoff mehr hatten, Artensterben und dadurch dann die Ernte ausfällt. Also der Katalysator war natürlich jetzt seit 1,5 Jahren dann auch Corona. Mhm. Und das zeigt schon, wo viele Bereiche in der Gesellschaft unzugenügend sind, sei es, dass wenn ad hoc eine Corona-Pandemie ist, dass die Schulen zu wenig digital ausgelastet sind. Also ich habe auch letztes Jahr dann im Mai Gemeinschaftskunde im Online-Unterricht gemacht und musste dann auch ins kalte Wasser springen und mich da einarbeiten. Und zum Glück habe ich dann auch durch Vernetzung in den sozialen Medien dann ein EU-Parlamentarier gewonnen und wir haben es technisch dann auf die Beine gestellt, dass er dann sich in unseren Unterricht rein geklickt hat und die Fragen der Schüler beantwortet hat. Dadurch hat eben Lernen das Medium gewechselt, aber es ist trotzdem aktiv geblieben. Und ich denke, dass man ja gerade als Gesellschaft dann auf Herausforderungen schnell reagieren und sich einstellen muss, damit das Leben weitergeht. Und ich fand es zu dem Zeitpunkt sehr schade, dass ich Jugendliche erlebt habe, dass sie keinen Tagesrhythmus hatten, sehr spät ins Bett gegangen sind und auf ihre Ernährung nicht mehr geachtet haben, ihnen der soziale Kontakt gefehlt hat. Und da ist es dann wichtig, dass aus top-down vom Bildungsministerium dann auch auf die Schulen delegiert wird. Wie reagieren die Lehrer? Was kann man machen, wenn alle zu Hause bleiben müssen? Und wie kann man trotzdem ein Gemeinschaftsgefühl aufrechterhalten?
Mhm. Ja, ich glaube, wir haben schon ein bisschen so einen Einblick vermittelt, in welchem Themenkreis du dich bewegst. Vielleicht sollten wir vorweg noch sagen, dass du ja auch politisch, wenn ich das richtig weiß, ein bisschen engagiert bist, sogar 2015 mal auch eine Kandidatin für das Amt des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin damals gewesen bist. Wenn ich es richtig weiß, bist du auch politisch in einer Partei, also im linken Spektrum, sage ich mal, unterwegs und hast da auch, glaube ich, schon mal auf einer Liste von einer Gemeinderatswahl irgendwo kandidiert, wenn ich das richtig weiß.
Genau, oder? Also ja. Vor über 10 Jahren in München war ich Mitglied der Grünen und habe da waren aktive Themen damals die dritte Startbahn in da Erding in meinem Flughafen und dann kam ich nach Ulm und wollte parteilos habe ich kandidiert, weil ich das spannend fand und gerne den politischen Prozess mitgestalten wollte und auch überzeugt war, dass ich gute Ideen habe, so mit den interkulturellen Aspekten. Und Ulm hat auch auf den Fahnen internationale Stadt. Und wir waren auch noch, also eine Kollegin, eine Partei, also Mitkandidatin von die Partei. Mhm. Und ich fand das halt interessant, da gestalterisch aufzutreten und auch mit dem Gedanken, dass man sich Ämter auch zutrauen darf und auch trotz etablierter Parteien. Und ich habe mich gefreut, dass ich danach auch Karten bekommen habe von Bürgerinnen, dass sie mich unterstützt haben und klar, wenn man sehr kurzfristig sich dann engagiert, dass man dann jetzt nicht in zweistelligen oder einstelligen Bereich bleibt oder minimal. Aber es war spannend in der Zeit.
War ja sicherlich auch eine Erfahrung. Einfach mal, ich meine, wenn man kandidiert, dann kommt man doch auch auf Veranstaltungen, wird interviewt, darf seine Meinung kundtun. Hilft wahrscheinlich auch irgendwo selbst, wie soll man sagen, ein gewisses politisches Selbstbewusstsein oder so zu entwickeln, dass man weiß, man hat eine Positionierung irgendwo, man kann sich ausdrücken, man kann an der Stelle auch vielleicht was bewegen, eine Message irgendwie transportieren. Also das bringt einem ja schon auch eine gewisse Erfahrung und irgendwo bringt einen ja irgendwo auch persönlich weiter, denke ich, oder? Wenn man mal so ein Mandat irgendwo versucht hat zu erreichen oder eben sich beworben hat für ein Amt in dieser Form.
Ja, also gerade weil du das ansprichst, also 2019 war die Gemeinderatswahl und ich bin dann als Parteilose bei der Partei Die Linken aufgestellt worden und bin wirklich dann auch durch Unterstützung der Bürgerschaft hochgerutscht. Und habe dann auch einen Brief aus dem OB-Amt erhalten, dass falls eine Kandidatin mal zurücktreten würde, dass ich dann Nachrückerin wäre.
Ah ja, okay. Mhm.
Ja, und leider gab es da eine Unstimmigkeit mit der Zweitplatzierten, die dann doch aus der Partei ausgetreten ist und ihr Mandat nicht zurückgegeben hat, weil dann wäre ich nachgerückt und würde als Gemeinderätin dann Politik machen.
Ja, ich kann mich entsinnen, dass da ein bisschen, ich sag mal, Dissonanz irgendwo entstanden ist, dass da ein bisschen nach der Wahl, das vielleicht suboptimal gelaufen ist, also nicht ganz im Sinne der Partei, nicht im Sinne natürlich auch der Beteiligten. Ja, ist natürlich dann, wie es ist, aber auf jeden Fall, du bist also ein sehr politisch engagierter und politisch denkender Mensch und jetzt einfach das nochmal einzuordnen, du hast vorgesagt, du bist angestellt an der VH und bist dort quasi, das ist dein Hauptberuf und bist dort dann als Dozentin in dem Kontext Erwachsenenschulung und das gesagt Fremdsprache Deutsch.
Ich bin als Selbstständige an der VH und unterrichte Deutsch für Erwachsene. Und aktuell bin ich eben an 2 Projekten, die jetzt nacheinander sind. Das erste ist eben das Nachhaltigkeitsprojekt. Da bin ich an der Spitalhof Gemeinschaftsschule. In der 10. Klasse und da sind wir schon seit mehreren Wochen dabei, dass wir uns die Themen angeschaut haben zu Armut, Vermögen, wie ist das verteilt, wie ist der Armutsindex weltweit, der bei $1.90 pro Tag steht, der wer drunter ist, ist dann absolut arm. Und wie verhält sich die Armutsgrenze in Deutschland? Und jetzt sind wir dabei, das ja, die Jugendlichen entweder zu den Themen, die wir in Kleingruppen erarbeitet haben, sei es Vielfalt, dann wie ist Ungleichheit eine Gefahr für die Demokratie, wie ist die Armutsentwicklung in Deutschland, was macht das, und die Bildungssituation für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund. Sie haben Fragen entwickelt, da werden Passanteninterviews stattfinden oder sie gehen auch direkt zu Experten an verschiedenen Stellen in Ulm und werden die Experten interviewen.
Also ein Projekt, was du unter anderem betreust, ist an der Spitalhofschule, 10. Klasse hast du gesagt, da geht es um Thema Armut. Meine Frage grundweg, machen Schüler und wir haben vorher gesagt, wir waren gemeinsam im Kepler-Gymnasium, also ich entsinne mich nicht, dass wir irgendwelche Projekte in der Richtung mal gemacht hätten. Also die Frage, machen heute alle Schulen irgendwelche Projekte zu irgendwelchen sozialen oder gesellschaftlichen Themen? Ist das so üblich, dass das heute auf dem Lehrplan ist? Oder ist das jetzt, sind es nur spezielle Schulen oder spezielle Jahrgänge? Wie ist das eigentlich heute? Da habe ich überhaupt keinen Einblick.
Ja, also es ist schon so, dass die Schulen weiterhin Projekte haben. Also zu unserer Zeit gab es auch so Projektwoche.
Projektwoche, ja.
Genau,
ja.
Zwei, drei Tage so. Also ich kann mich erinnern, entweder mit Holz, Materialien oder Farben aus Naturmaterialien. Und ich denke, heute ist dieses außerschulische Lernen, das kommt auch mehr und mehr als Querschnittsaufgabe an die Schulen. Gerade so Demokratieförderung, Demokratieerziehung und diese soften Themen, die eigentlich so Ethik und Gemeinschaftskunde sind, da dieses ganzheitliche Lernen, da kann man schon an die Schulen herantreten. Und es war natürlich so ein Glücksfall, dass Herr Felber, der Rektor von der Spitalhof Gemeinschaftsschule, sehr offen war und auch gleich gesagt hat, ja, jetzt nach Corona sind sie ja offen, dass für ein Lernen, dass das Lernen wieder ein bisschen nicht diesen Stundentakt und Klausuren wieder 100%ig hochgefahren werden kann, sondern so dieses Langsame wieder.
Ja, ja.
Und von daher, es ist spannend, weil die Schüler doch gute Fragen haben. Und also ich gebe ihnen so ein bisschen so einen Rahmen und mit Inspiration, so mit Texten. Und ich finde es auch ganz toll, dass zum Beispiel dann eine Schülerin auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ja, sie würde auch gerne über Kinderheirat und Kinderarbeit eine Rede formulieren. Und sie hat das auch dann mir jetzt auch gestern geschickt und ich habe drüber geschaut und da sind wir dran, dass wir da, also ich finde es toll, wenn da Schüler selber mit Ideen kommen und so soll es am besten sein, dass man eine Inspiration eingibt und dann der Output dann durch den Austausch mit Schülern passiert.
Ja, grundsätzlich die Frage, gibt es da jetzt ein spezielles Fach oder ist das neutral, dass es jetzt nicht im Rahmen von Gemeinschaftskunde zum Beispiel irgendwo ein Projekt wäre oder ist das ist das übergreifend und man einfach auch sagt Projekttage oder wie?
Genau, das ist so, es hat natürlich Bezugspunkte, so sei es Gemeinschaftskunde oder Ethik, aber es ist als Projekt, dass Schüler natürlich auch was anderes lernen, also gerade so ihre Meinung äußern, ihre Gedanken artikulieren und ich denke, dass sie dann, auch wenn dann einige aus den Klassen dann sagen, ja, sie würden auch vor einem Publikum stehen und dieses etwas Vorbereitetes dann vortragen, dass sie das stärkt. Also ich habe auch den Eindruck, dass einige schon sehr geübt sind. Also mir haben Schüler jetzt gezeigt, dass sie so mit dem Format von TikTok und bewegliche Bilder im Hintergrund Präsentationen vorbereitet haben, die sie dann als Links an ihre Klasse geschickt haben und das dann benotet wird im Deutschunterricht. Also da hat der digitale Einfluss schon, nimmt er präsent und Schüler sind da schon geübt. Das heißt, da baut man schon auf bestehendes Wissen auf, gerade was Technik angeht, da sind die Schüler schon fit. Also
vielleicht sogar mehr als manche Erwachsene, gell?
Ja. Also ich könnte jetzt noch keine Videos irgendwie schneiden, aber wenn die da schon.
Naja, aber gerade weil du das sagst, ich meine, ich habe auch schon bei bestimmten Einstellungen Themen zum Thema Handy dann entweder hier auch bei uns im Radio jemand der jüngeren Generation gefragt oder im Geschäft mal jemand und dann machen die ruckzuck dir irgendwo eine Einstellung, irgendwas, da staunst du nur. Also insofern sind da manche was Hardware-Equipment angeht und natürlich auch was Social Media angeht, sehr weit voraus. Zum Beispiel, ich wüsste heute immer noch nicht bei Instagram, wenn man so tolle Stories macht und da irgendwo Text dazu und Video und Schnitt, zum Teil auch hier das Radio, was hier unser Tagesteam macht, schöne Grüße nach neben dran. Die waren schöne Sachen und tolle Sachen und ich wüsste jetzt nicht auf die Schnelle, wie es geht. Ich kenne zwar Instagram, klar, ich weiß auch, wie man dann vielleicht so ein Wegbild einstellt, aber die Möglichkeiten, die man da heute hat und natürlich umgekehrt auch die Möglichkeiten, daraus ein bisschen zu ziehen, Bildung anzueignen in gewissem Maße, sind natürlich schon anders als noch bei uns vor, einigen Jahren.
Ja, also ich denke, du und ich, wir sind noch sehr analog. Aufgewachsen. Ich meine, ein paar Mal vielleicht Filme angeschaut oder Präsenztermine mit Akteuren in der Stadt oder weiter weg. Und heute, ich meine, ich sage auch offen, dass wenn etwas, zum Beispiel Schüler, die haben auch schon gestern gesagt, ja, sie möchten ihre Fragen zu Vielfalt den Parteien schicken. Also habe ich gesagt, gut, dann schaut doch mal, welche Parteien. Und dann haben sie gleich mal die E-Mails der verschiedenen Parteien in Ulm rausgesucht und wollen die jetzt kontaktieren. Mhm. Also das, wenn da schon, man muss nur so ein bisschen anstupsen und dann entwickelt sich was und dann eignen sie sich selber an. Wie formuliere ich dann eine E-Mail und was mache ich dann mit den Antworten? Also die Fragen tun sie auch schon sortieren. Da passiert viel. Also also gleich mit den Laptops in den Klassen und da ist Internet dran und sie haben dann gleich die Reden und die Texte zusammengefügt, dass es dann einheitlich ist und dann geübt werden kann.
Ja, weil du das gerade sagst, also wir kennen gemeinsam unsere alte Schule und vor einigen Jahren, da gab es natürlich solche digitalen Möglichkeiten gar nicht. Wie sind das heute auch zum einen in deinem Unterricht, zum anderen generell vielleicht in den Ulmer Schulen, wie weit ist denn da das Thema Digitalisierung, auch das Verwenden dann von PCs oder von Notebooks oder einfach von digitalen Komponenten heute Bestandteil des Unterrichts? Ich meine, wir sind beide schon eine Weile aus der Schule raus, ich habe keine Ahnung, wie weit, jeder schreit heute Digitalisierung und wir sind, was das angeht, meilenweit hinterher. Wie schaut es in Ulm und in den Schulen denn aktuell aus? Wie arbeiten die denn eigentlich?
Also ich denke, die Schulen, also da, wo ich war und jetzt in der Volkshochschule, was während der Corona-Zeit schnell geklappt hat, ist die digitale Plattform hochzuziehen, also das Moodle, was sehr viele Schulen haben, wo die Aufgaben und Arbeiten sowohl Lehrerseite und Schülerseite jeweils hochgeladen und von dort dann auch die Videokonferenzen geschaltet werden können. Das ist hochgefahren. Jedoch dann, wie die Verquickung ist zwischen digitalen Inhalten und Unterricht. Also ich habe natürlich für meine Gemeinschaftsklasse Videomaterial jetzt von den Plattformen, die online verfügbar sind, hochgestellt, wo sie dann leicht erschwinglich in kleinen Videosequenzen EU-Parlament und Zuständigkeiten anschauen können und dann einen Eindruck bekommen. Das natürlich, sowas kann man machen, aber ich denke, dass die Generation der Lehrer, also das hat man ja auch in der Presse gelesen, sei es an der Breitbandverbindung oder bei den Schülern zu Hause oder das, also ich hatte auch sehr viele Schüler, die dann nicht über einen PC, sondern über ein Handy sich in den Unterricht gelockt haben.
Ja.
Und dann konnten sie parallel nicht nochmal Dokumente öffnen, was man ja eigentlich, wenn man am Laptop sitzt, man hat ein Zoom-Fenster und gleichzeitig kann ich parallel PDFs und Dokumente öffnen, was reintippen. Also Multitasking habe ich auch gelernt während der Corona-Zeit.
Oh ja.
Aber für Schüler, das müsste man natürlich hinkommen, dass Laptop und Internetzugang für Schüler möglich ist, dass sie das haben. Das andere wäre natürlich den Unterricht auch jenseits von Buch, Papier und Kopie interaktiv zu digitalisieren, dass Schüler durch Video, Bilder und so ein bisschen an die Hand geführt werden und sich Material leichter aneignen können. Also auch wer visuell angelegt ist, dann nicht durch sehr viele Papierseiten an Text. Das könnte man eigentlich schön gestalten. Also das wäre die Zukunft, dass Lernen interaktiver wird.
Wie ist das, die klassische Tafel, die mit Kreide bemalt wird, gibt es schon noch, oder? Ich habe auch schon Tafeln gesehen, weißt du, wo du dann mit dem Stift zeichnest und dann kann man das zum Beispiel ausdrucken oder speichern digital.
Ja, es gibt diese Smartboards, an der VH gibt es auch. Und das ist spannend, dass man zum Beispiel Lehrwerke dann auch interaktiv hat. Und dann wird das Lehrwerk so an die Wand projiziert und die Lehrerin schreibt vor ihr auf dem Laptop, in den Laptop rein. Und das wird über das Smartboard für alle sichtbar. Das heißt, alle können dann direkt groß korrigieren. Und ich habe auch natürlich meinen Deutschunterricht digital geführt über Januar bis Juni. Es hat Vorteile, weil ich einige Sachen vorbereitet dann zeigen kann und farblich markiert schnell Texte schreiben kann. Mit der Tafel schreiben, wischen und so weiter, das nimmt immer ein bisschen Zeit weg. Und also so interaktiv zwischen digital und Präsenz und Reden, das wäre schön, ja.
Ja, das heißt, an der Stelle hat sich auf jeden Fall schon das eine oder andere weiterentwickelt, aber man kann das Thema auch noch weiter sich vorstellen zu optimieren. Und insofern, würdest du sagen, sind die Lernvoraussetzungen heute in allen Themenbereichen technikbedingt einfach schon besser als das, was man vor 35, 40 Jahren hatte? Ist das schon wirklich dann eine Erleichterung oder ist es an mancher Stelle dann auch eine komplexere oder macht es die Sache auch vielleicht schwieriger nach dem Motto, ach, jetzt der Rechner geht nicht oder ach, die Bildauflösung passt nicht irgendwie, wie begegnet das so? Also hast du das Gefühl, du kannst damit besser präsentieren, besser lehren, umgekehrt die Schüler besser lernen, als man es früher hatte? Oder wie würdest du es einschätzen? Es ist einfach anders.
Es erleichtert, wenn man natürlich gewisse Dokumente und so weiter schnell verfügbar machen kann.
Ja.
Also ich nutze das heutzutage, ich habe jetzt Präsenzunterricht. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit dem Kurs und ich für kurze Informationen oder Bilder oder Verweise, die ich dann nicht ausdrucken, kopieren, vervielfältigen muss, also auch wieder Ressourcen sparen, schicke ich Ihnen diese Links, auch so Musiktexte oder kurze Artikel, und wo sie dann einfach nochmal inspiriert werden. Mhm. Das ist dann digital natürlich möglich, weil man das nicht ausdrucken muss. Mhm. Und das Lernen, also das selbstständige Lernen, dazu gibt es inzwischen ja sehr viele Apps und das unterstützt das, was Präsenz mit Face-to-Face-Kommunikation ist. Auch wenn wir Digitalunterricht hatten, ich mit meinem Oberkörper so im Zoom-Unterricht war, in 3D zu sein, zu den Personen hingehen, kurz ins Heft zu schauen, irgendwie was zu korrigieren. Dieses Zwischenmenschliche, das kann das Digitale nicht.
Ja.
Aber so ein Zwischending zwischen digitalem Lernen und die Lehrkraft ist ansprechbar per E-Mail, WhatsApp oder Telefon und dass man mischt zwischen den verschiedenen Medien. Ich denke, das wird die Zukunft. Und klar, die technischen Voraussetzungen können dann manchmal auch überfordern, weil es erfordert von uns allen, dass wir mit den gängigen Begriffen dann auch hantieren können. Also Apps und wie man sie benutzt und wie selbst gesteuertes Lernen stattfindet.
Mhm.
Also diese Sachen werden uns schon begleiten. Also ich muss permanent immer erklären, dass viele Begriffe aus dem Englischen jetzt eingedeutscht sind und sie Englisch ausgesprochen werden und nicht Deutsch und so. Das wird in Zukunft weiterhin bleiben.
Ist die Chance, dass du auch mal am Kepler-Gymnasium unterrichtest, dass irgendein Projekt vom Kepler-Gymnasium Thema
Nachhaltigkeit? Oh ja, das wird schon spannend. Ja, da habe ich schon öfters auf die Schul-Homepage geschaut und da wird man schon so ein bisschen nostalgisch. Ja,
ich hatte vor 2 Jahren im anderen Kontext mal die Chance, mal wieder im Kepler-Gymnasium, das kann ich dir unter Pause erzählen, mal wieder reinzuschnuppern, auch mal über ein Aktivitätenprojekt zu einer gemeinsamen Mitschülerin, die du vielleicht sogar kennen könntest, zu sprechen, und war schon, war halt alles anders. Wir haben beim Anfang der Sendung nebenbei so einen Satz, oder hast du erwähnt, da ging es um das Thema Nachhaltigkeitsziele. Du hast gesagt, da gibt es 17 Ziele, du hast auch die UN an der Stelle erwähnt. Da sollten wir vielleicht mal ganz kurz eingehen, weil natürlich das Thema Nachhaltigkeit für viele vielleicht auch so eine Begrifflichkeit ist, wo man noch nicht so genau weiß, was das alles umfasst. Versuchen wir doch einfach mal dieses ein bisschen zu beackern, dieses Feld, um was es denn da geht. Was sind denn die 17 Ziele? Was geht's da?
Genau, die Vereinten Nationen haben sich 2015 darauf geeinigt, bis 2030 weltweit in diesen 17 Handlungsfeldern die zu verbessern, also innerhalb von Staaten und auch weltweit. Also wie Armut zu reduzieren, dann die Geschlechtergerechtigkeit zu erhöhen, Bildung, dann Trinkwasser und Umweltschutz und auch unter anderem auch Ungleichheit. Und das ist sehr ambitioniert. Und die EU, Deutschland und viele Staaten haben sich da verpflichtet, da eben diese Umsetzung in ihren Ländern voranzutreiben. Und da hat natürlich auch, das ist so von der politischen Ebene, dann das auf der Bundesebene Projekte oder Ziele formuliert werden, die dann heruntergebrochen werden auf die Länder, von den Ländern in die Kommunen und von den Kommunen zu jedem Einzelnen. Was kann jeder Einzelne beitragen? Und deswegen ist eben auch das Projekt, das Markus Rommes eben durch die Bundesförderung jetzt in Ulm anstößt, dass über diese Nachhaltigkeitsthemen auch gesprochen wird und wir alle auch sensibilisiert werden, wie zum Beispiel faire Kleidung und brauchen wir so viel Konsum und was macht Konsum für den weltweiten Handel und wie hängt das zusammen, was wir hier verbrauchen, wie zum Beispiel, wenn wir das ganze Jahr über Erdbeeren essen, die aus Lateinamerika lange Transportwege haben, wie ist unser Fleischkonsum unter anderem. Mhm. Und da natürlich eine Sensibilisierung zu erreichen und auch darüber zu sprechen, aktiv zu werden und dadurch das in unser tägliche Entscheidungen, in unser Verhalten dann auch übergeht, dass wir da sagen, ja, wir sind wir handeln nicht nur, mir geht's jetzt gut und ich will das, sondern auch zu sagen, was macht meine Entscheidung für, in dem Ketten, also Kettengesetz für jemanden, der woanders ist.
Mhm. Ja. Diese Thematik, die du gerade beschreibst, gibt es die auch irgendwo, du sagst UN gerade, irgendwo auf den Webseiten, was ich näher informieren will, irgendwie beschrieben? Ich kann mir vorstellen, dass da auch irgendwann die Adresse oder irgendwas gibt, die wir durchaus auch nennen können.
Genau, also auf jeden Fall unter, der englische ist SDG, also Sustainable Development Goals, also die Ziele. Und da gibt es auf Bundesebene bei der Bundesregierung Informationen und auch Plattformen. Also in Baden-Württemberg gibt es das Büro, das EPIZ-Büro in Reutlingen. Da habe ich nämlich auch Anfang letzten Jahres noch in Präsenz eine Fortbildung zum Global Facilitator gemacht und das war ganz spannend und deswegen dachte ich, ja, das sind so die Themen, die so wichtig sind und die natürlich so ein bisschen übergreifend sind. Das wäre schön, wenn die auch so in Lehrplan kommen und man sie auch mehr behandeln könnte, weil sie doch so ein breites, persönlichkeitsbildendes Element sind. Mhm. Also global, was global passiert, hat Auswirkungen auf lokale Ebene und was lokal passiert, ist wieder verbunden mit der globalen Ebene. Mhm. Und das erinnert mich an Gerd Hofstede, der ja in den 90er Jahren auch schon so einen Buchtitel hatte, das war so ein Klassiker, globales Handeln, lokales Denken oder andersrum. Mhm. Das fand ich sehr spannend. Also
trifft das irgendwie auf dein ethnologisches Studium oder Thema irgendwie auch ein bisschen? Geht das irgendwie miteinander? Irgendwie?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich finde auch, mein Studium ist ja so ein Dreieck, also Ethnologie auf der einen Ecke, dann Politikwissenschaft und interkulturelle Kommunikation. Und das ist eben ja gleich ein gleichschenkliches Dreieck sozusagen, wo diese Themen zusammenhängen. Und da ist globales Lernen doch ganz... ja, so zukunftsfähig, weil man Zusammenhänge versteht. Also gerade wenn man sagt, ja, Afrika, wir haben ja ein gewisses Bild über Afrika, das medial und politisch transportiert ist, aber gleichzeitig hat es ja auch eine Geschichte. Also Afrika war durch Kolonialmächte aufgeteilt und beherrscht und die Entwicklung, die dort besteht oder auch die nachfolgende Entwicklung, ist ja sozusagen ein Erbe des Kolonialismus und wie natürlich diese Länder heute dastehen und Probleme haben, also stabile politische Gebilde zu formieren. Also Kultur, dann Abhängigkeitssysteme zu Europa oder zum globalen Handel und Interessenskonflikte. Also das ist so ein Gemengenlage.
Breites Feld, das ganz viel eigentlich tangiert, glaube ich, ja.
Ja.
Und in dem Zusammenhang also werden dann Projekte, Schulprojekte, die du betreust, dann ausgewählt. Das heißt, da gibt es zudem... wenn jetzt eine Schulklasse zum Beispiel sagt, wir wollen jetzt ein Thema bearbeiten, gibt es vorher einen Katalog, wo dann das Themenumfeld drinsteht oder machen die ganz selber und dann ordnet man ein, ob das in den Themenkreis Nachhaltigkeit zuordnenbar ist oder wie geht das dann, wenn jetzt also so ein Schulprojekt zum Beispiel aus dem Kontext irgendwo heraus dann designt oder beschrieben oder festgeschrieben wird?
Kann man da natürlich dann auch... Unterstützungsgremien finden, wo man dann das Projekt umsetzen kann. Und da ist eben auch an der VH die eine Weltpromotorin, Ansprechperson, die unterstützt, um diese Projekte auch ins Leben zu rufen, weil sie da auch eben diese Vernetzung hat. Und da können sich interessierte Gruppen immer auch gerne an sie wenden.
Ja, okay. Jo, also kommen wir nochmal zu deinen Projekten. Das, was du gerade angesprochen hast, hat welche Laufzeit das dauert? Laufzeit, das an der 10. Klasse in der Spitalhochschule hast du gesagt. So ein Projekt, also wie viele Tage oder Wochen oder über welchen Zeitraum muss man sich vorstellen, beschäftigen sich denn
genau,
die Schüler mit so einem Thema?
Genau, wir beschäftigen uns jetzt zwei Monate. Und es wird am 21. November eben mit dieser Veranstaltung dann gekrönt. Und dann würde sozusagen ab neuem Jahr das nächste Projekt zur Demokratie, die Demokratie braucht dich, anlaufen, wo es dann um das Thema geht, Demokratie und warum ist es wichtig, sich zu engagieren.
Okay. Und das, was du ansprichst, ist ein Projekt, das dann an einer anderen Schule auch laufen kann oder... immer nur an der gleichen Schule? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Also ich habe so verstanden, dass alle Ulmer Schulen die Möglichkeit haben oder bekommen sollten, sich auf dem Gebiet irgendwie mit ihren Schülern zu betätigen, um einfach da ein breiteres Wissen oder in diesem sozial oder ethnologisch oder wie soll man sagen, einfach relevanten Umfeld zu bewegen. Also können wir ja sagen, verschiedene andere Projekte, verschiedene Schulen.
Ja, also wenn interessierte Schulen da sind, die können sich gerne an mich wenden so. Mhm. Und dann können wir schauen, wie wir das realisieren können. Mhm.
Aber im Augenblick sind es die zwei, das heißt im Augenblick gibt es keine weiteren Nachfragen. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Schullehrer hier zuhören würde von irgendeiner Schule und der sagt, das finden wir gut, wir wollen auch sowas machen, dann meldet man sich bei der VH und dann wird im Prinzip da eine Verbindung hergestellt über VH zum Beispiel zu dir und dann wird quasi ein Projekt festgezurrt und dieses Projekt hat dann eine Laufzeit, hat dann einen Themeninhalt, hat dann vielleicht auch eine Aufgabenverteilung und irgendwo ein festgeschriebenes Ende mit einer Präsentation.
Ja, also wenn da jetzt Schulen das Thema Nachhaltigkeit gerne an ihrer Schule so einbringen wollen, können sich gerne so erstmal an die VH wenden und dann würde dort Frau Schliemann dann in Kontakt treten, weil wir beide eben in der gleichen Fortbildung waren. Dann würden wir da uns vernetzen und schauen, was können wir dann machen.
Genau, also, um das nochmal zu vervollständigen, Simone Schliemann ist die eine Weltpromotorin bei der VH. Ware, wer es gerne nachhören möchte, auch schon bei uns zweimal, auch bei mir schon zweimal in der Plattform. Und wer bei uns dann auf der Website nachguckt, im Blog, findet auch die Sendung mit ihr. Waren zwei schöne, spannende Sendungen übrigens. Wenn sie uns zuhört, schöne Grüße natürlich auch. Also auf jeden Fall, so ist das konzeptionell gedacht und an der Stelle auf jeden Fall, du bist diejenige oder sind mehrere noch, die auf diesem Gebiet dann quasi in Schulen gehen und Projekte mit begleiten oder also sie wohnen zum Beispiel auch?
Ja, auf jeden
oder?
Fall. Also es sind ja aktuell eben diese 17 Labore, in denen diese Nachhaltigkeitsthemen behandelt werden. Also es ist entweder auch musikalisch, tänzerisch, verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen und da sind alle eingeladen, dann gerne so am 21. November da den Weg ins Kornhaus zu finden und zu schauen, was da in der Zeit sozusagen passiert ist.
Du sagst Labor, was heißt Labor in dem Zusammenhang? Also bei Labor denke ich an ein Labor, wo Physik oder Chemie irgendwo was probiert wird. Also wieso heißt es dann Labor? Was muss man sich konkret darunter vorstellen?
Genau. Labor im Sinne, dass man erstmal neugierig ist auf Fragen und man nicht weiß, was kommt raus. Also wie bei Naturwissenschaftlern, dass sie etwas untersuchen und deswegen ist es dieses offene Konzept, dass wir den Begriff Labor haben, um zu sagen, wir analysieren, wir schauen mit der Lupe drauf und entwickeln sozusagen unsere Ideen, was wir dann daraus dann auch präsentieren können.
Mhm. Das heißt, es ist eine inhaltliche Limitierung oder inhaltliche Begrenzung auf einen bestimmten Kontext, der dann präsentiert werden kann. Das heißt, man hat sich auf einen ganz speziellen Punkt irgendwo dann geeinigt, den zu verifizieren, den zu bearbeiten und nachher auch zu präsentieren. Und in dem Fall, wenn ich das richtig verstehe, bei der Veranstaltung werden dann eben 17 verschiedene Inhalte zu verschiedenen Themen, die man beackert hat sozusagen oder bearbeitet hat, dann präsentiert. Ist das so?
Ja, genau. Also das sind die Themen, also die 17 zu entweder Armut reduzieren, Bildung erhöhen, dann Geschlechtergerechtigkeit, wie kann das verwirklicht werden und Gleichheit zwischen den Staaten. Und dann zu schauen, was passiert durch die Beschäftigung mit diesem Thema und welche Ausdrucksform finden die Akteure, die sich damit beschäftigen. Mhm. Wie machen sie es transparent, was sie durchgemacht haben an Reflexion und Ideen?
Mhm. Das heißt, es ist dann eine Präsentation durch Schüler, die an der Stelle von wem begutachtet oder wer schaut zu, wer auch immer mag, geht hin oder Eltern und Rest also, der Schule oder irgendwie?
Ja, also es ist offen für alle, die sich für globale Themen interessieren und dann können da interessierte Eltern, Freunde, natürlich auch der vielen Akteure werden natürlich auch dabei sein.
Mhm. Wir haben schon gerade ein bisschen mehr über den Kontext, also das, was thematisch beackert wird, in diesen Projekten gesprochen. Sefta, und da hast du gesagt, es folgt jetzt, nachdem ein Projekt dann präsentiert werden wird, an der Spitalhochschule war das ist schon an der gleichen Schule ein weiteres Projekt konzipiert, bei dem es dann um das Thema Demokratie gehen soll. Bericht uns einfach mal, was genau, ab wann und mit welchen möglichen Inhalten da dann angedacht ist und einfach, was da dann Spannendes dazu zu berichten gibt.
Genau, also Demokratie ist dann das folgende Projekt, was ebenfalls mit verschiedenen Perspektiven dann in verschiedenen Workshops sich angeschaut wird. Und ich habe eben mir überlegt, dass ich mit den Jugendlichen so zu den Ursprüngen gehen will. Was ist Demokratie, also Volksherrschaft? Und da würde ich erstmal so die Antike beleuchten, so mit der antiken Polis in Athen und den Bürgern und diejenigen, die freigestellt sind, so von der philosophischen Arbeit und sich um die Themen der Polis kümmern. Und in einem nächsten Schritt würde ich die unterschiedlichen politischen Systeme, die sich entwickeln, analysieren und dann zu heute kommen. Warum haben wir jetzt durch einen langen Prozess des 20. Jahrhunderts dann in Deutschland eine ja seit 70 Jahren bestehende Demokratie? Und ist das so ein Selbstläufer oder wie halten wir das? Weil erst vorgestern war das, dass die Regierung Merkel auch vom Bundespräsidenten verabschiedet worden ist. Und das ist natürlich so ein Zeichen, also 16 Jahre natürlich. Und es ist durch so, ja, durch formelle Urkunden verabschiedet worden. Und ja, jetzt ist so der Übergang zu der nächsten Regierung. Und das ist halt in anderen Staaten nicht so. Da haben wir ganz andere Entwicklungen, auch innerhalb der EU. Zum Beispiel, dass jetzt dieses Strafprozessverfahren gegenüber Polen mit dem Einfluss auf die Judikative natürlich vor 2 Jahren hatte ich das auch schon im Gemeinschaftskundeunterricht, dass da das schon so langsam kam, ja, Polen und hat Einfluss auf die Judikative und jetzt ist es, dass es soweit ist, dass jeden Tag jetzt 1 Million Strafe ist. Und es geht dann darum, in diesem Workshop dann zu schauen, welche politischen Formen haben wir heute und was sind die Hintergründe, dass es jenseits von Deutschland, in anderen Ländern, die politischen Systeme so sind. Also, dass man die verschiedenen Akteure ausfindig macht und eine politische Form oder eine politische Herrschaft ist ja wie so ein Mobile, was durch ganz leichte Windstöße einfach in Disbalance gerät. Und da möchte ich halt mit den Schülern hinkommen, dass eine Demokratie eben nicht ist, irgendjemand kümmert sich schon, es gibt die Parteien und aus diesen Parteien gehen die Politiker, sondern Demokratie findet täglich statt. In der Schule, in der Familie und wie wir miteinander umgehen, welche Kommunikationskultur wir haben und dass wir uns immer engagieren. Und da haben wir natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit gemerkt, dass unsichere, unklare Entwicklungen wie etwas ganz Abruptes auch eine bestehende Demokratie sehr herausfordern kann.
Mhm. Ja. Ja.
Also das ist so ein bisschen der große Rahmen, aber dann wieder runterzubrechen anhand so bestimmten Faktoren, dass es wie ein roter Faden ist, dass man eine Grundbildung hat, um zu wissen, jenseits von dem Wort, was braucht das alles dazu?
Mhm. Ja, okay. Wie viele Menschen, wie viele Schüler sind in so einem Projekt dann immer eine ganze Klasse? Also wie viele, 20 Leute oder wie viele sind da?
Also mein aktuelles Projekt geht mit 2 Klassen.
Ja, ja.
Und also ich finde, ich laufe dann immer rum zu den Gruppen, was sie diskutieren, bin dann so ein bisschen mit dem Ohr dabei und da passieren schon, ich finde es lebendig, wenn sie miteinander diskutieren und sich austauschen, weil dadurch entsteht, dass man eine Meinung sich entwickelt.
Ja, ja. Wenn ich dich richtig verstehe, gibt es dann also verschiedene Themen, die hier bearbeitet werden. Das mit dem Labor hast du angesprochen. Das heißt, da sitzen dann immer verschiedene Leute zu einem Thema zusammen und du gehst rum und schaust, was im Prinzip als Ergebnis oder als Diskussionsbeitrag geliefert wird und als Ergebnis dann irgendwie fixiert und nachher dann vorgetragen wird. Ist das so ein bisschen und hilfst hier ein bisschen, sprichst da vielleicht ein bisschen mit? Hilft einfach ein bisschen in die Gänge zu kommen.
Genau, ja. Also ich lasse da überwiegend den Freiraum den Gruppen und höre da ein bisschen rein, was sie diskutieren. Sie haben, das ist immer ganz lebendig, ja.
Mhm. Ja, ja. Das ist grundsätzlich nur angedacht für eine Altersstufe mit Klasse 10 oder könnten das auch andere Altersjahrgangsstufen sein oder ist zum Beispiel 5., 6. noch zu jung dafür? Also wenn sich jemand auch melden möchte, Interesse dran hat, wie ist das von den Rahmenbedingungen? Was würdest du sagen?
Also auch bei jüngeren Klassen, da ist es auch, wenn zum Beispiel ein Klassensprecher gewählt wird. Das findet ja in allen Klassen statt. Mhm. Also die Mitbestimmung der Schüler in der Schule erfolgt über die Klassensprecher, die dann in den Schüler mitfahren.
SMV.
SMV, genau. V steht für
Mitverwaltung. Schülermitverwaltung. Kennen wir noch aus Schulzeiten da drüben, jenseits der Straße.
Und von daher, da Partizipation ist schon in der Schule und auch sollte natürlich auch in der Familie sein, dass die Kinder mitbestimmen dürfen, also was sie betrifft. Und von daher finde ich, das kann man dann auch mit jüngeren Schülern machen, muss es halt natürlich dann methodisch mit altersgerechten, didaktischen Themen machen.
Das heißt, je nach Altersgruppe kann man vielleicht das ein oder andere ein bisschen anders gestalten, aber es ist im Prinzip nie zu früh. Letztendlich sollte das Demokratieverständnis in dem Fall oder einfach das Verständnis, du hast das Thema interkulturell angesprochen, natürlich auch schon in frühen Kindertagen irgendwie da sein, damit es an der Stelle keine Fehl, sagen wir mal, Entwicklungen gibt und nachher irgendwo irgendwas schief läuft und Sachen, die wir heute eben negativ in der Gesellschaft zu beobachten haben, ohne dass es jetzt zu sehr präzisierend bin, was ich meine, aber dass wir an der Stelle eben dann durch vorbeugende oder durch, wie soll man da vorher, irgendwie Bildungsmaßnahmen in die richtige Richtung denken.
Ja, das fängt eigentlich schon im Kindergarten an. Also ich habe vor Jahren angehende Kinderpflegerin unterrichtet, damals in Ethik, und wir hatten da Thema Partizipation und auch Philosophieren mit Kindern ist auch im Kindergarten schon Thema.
Ja. Ja, Sefta, die Stunde geht ganz schnell rum, wie du gerade meinst. Und insofern haben wir jetzt auch schon wieder 16, 59, 17, 18 Sekunden mittlerweile. Insofern, mir bleibt nur ganz herzlich dir Danke zu sagen, dass du heute da warst und wir ein bisschen mehr über aktuelle Projekte in deinem Umfeld gelernt haben. Und wir haben schon gesagt, wer nähere Infos haben möchte, soll sich einfach gerne an der VH wenden, Simone Stiemann oder bei dir. Und dann kann man daraus auch irgendwas gestalten. Mein Name ist Michael Trost, das war die Plattform für heute. Du warst unser Studiogast, sag den Namen nochmal kurz.
Ja, vielen Dank. Ich bin Zelda Tschöschkan und danke für das
Habe ich immer falsch ausgesprochen, gell? Aber wir sagen auf jeden Fall gemeinsam Tschüss und bis bald.
Ja, tschüss.
Die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.